Hallo ihr Lieben, ich stelle mich auch mal kurz vor, ich bin die Völke Wagner, die Hauptleiterin hier und freue mich, dass ihr alle da seid. Wir gehen ja gerade in unserer Predigtreihe durch unsere Kernüberzeugungen, durch die Vineyard-Kernüberzeugungen. Ihr wisst ja, die Vineyards oder die Vineyard-Bewegung ist eine Bewegung und keine Denomination. Was macht den Unterschied? Genau, du runzelst die Stirn. Vineyards gehören zusammen, nicht, weil wir uns gewissen Dogmen verschreiben oder weil wir alle exakt gleich theologisch ausgerichtet sind, sondern wir gehören zusammen, weil wir die gleiche Vision und die gleichen Kernüberzeugungen miteinander teilen. Und wir haben 6 Kernüberzeugungen, die könnt ihr hier im Raum auch finden. Ihr findet die einmal da hinten an der Wand auf dem lila Plakat. Ihr findet die einmal am Kühlschrank angepinnt und natürlich auf der Vineyard-Dach-Website. Oder ihr nehmt so einen Über-uns-Flyer mit. Ich glaube, wir haben noch welche. Genau. Und die Kernüberzeugung, die diesen Monat dran ist, lautet, also eine Kernüberzeugung ist, das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt hat. Gelebt und gelehrt hat. Herzlichen Dank, Pascal. Machen wir jetzt alle so ein, ne? Sternchen. Ein Fleißkärtchen für Pascal. Das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat. Genau. Wir wissen, das Reich Gottes ist so eines von Jesu Lieblingsthemen. Wenn wir ins Johannesevangelium schauen, dann merken wir, das ist eines der zentralen Themen im Johannesevangelium. Und auch das Markusevangelium, das geht so direkt in die Vollen. Das startet damit, dass Jesus getauft wird, die Stimme Gottes vom Himmel ertönt, dieses mein geliebter Sohn. Und dann startet Jesus und sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also direkt so voll, bumm. Und ich finde das total faszinierend. Ich bin ja selber so ein Typ, der immer voll auf die 12. Und deshalb mag ich das natürlich. Das Markus-Evangelium, das ist so ein Evangelium, das fackelt nicht lang. Johannes ist teilweise sehr philosophisch und mutet auch manchmal ein bisschen mystisch an. Und bei Markus, der ist so pam, 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 pam. Und ich finde das eigentlich auch cool. Also ich kann jedem Evangelium etwas abgewinnen, aber ihr wisst, was ich meine. Im Griechischen heißt es Basileia oder auch Basileia tou theou. Was bedeutet das? Man könnte Basileia natürlich mit Reich, also Königreich, übersetzen, aber auch mit dem Wort Königsherrschaft. Das heißt Basileia tou theou, das Königreich Gottes oder auch die Königsherrschaft Gottes. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen? Die Königsherrschaft Gottes ist angebrochen. Ich meine, hat Gott bisher nicht geherrscht? Hat er irgendwie von fern geherrscht? Was genau könnte damit gemeint sein? Und wo ist dieses Reich Gottes? Das sind so Fragen, die mich beschäftigen, wenn ich das lese. Und ihr wisst, das sind dann die Momente, in denen ich gerne welche Frage stelle für die Alteingesessenen, hier ist das ganz klar, dann stelle ich die Käsefrage, nämlich ich setze mich hin und sag: Heiliger Geist, was soll dieser Käse? Was soll der Käse? Und das soll nicht despektierlich sein, sondern ich möchte es wirklich verstehen. Ich möchte mit dir da eintauchen und vielleicht zeigst du mir einen Aspekt, was es bedeuten könnte. Ich möchte gerne mit euch erstmal ins Alte Testament schauen, wie Gottes Herrschaft da aussah. Wir machen jetzt einfach so einen kleinen Ritt, ihr könnt euch zurücklehnen, ihr könnt euch entspannen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann erleben wir zum Beispiel Gott, der einem Mose begegnet. Er begegnet Mose in einem Dornenbusch, der Feuer fängt. Und er sagt, hey, Schuhe ausziehen, das hier ist heiliger Boden. Er begegnet einer Person. Oder wir sehen, dass Gott mit dem Volk Israel unterwegs ist in einer Feuersäule nachts und einer Wolkensäule tagsüber. Aber auch das wiederum, zwar mittendrin, aber doch mit einer gewissen Distanz. Ich meine, wie nah traut man sich an Feuer ran? Ich würde mit Feuer nicht kuscheln. Schauen wir ins Alte Testament. Und im Alten Testament erleben wir, dass Gott sich einzelne Personen heraussondert und diesen Personen seinen Willen kundtut, mit ihnen in Beziehung tritt. Und da ist natürlich Mose eines der stärksten Beispiele dafür. Mose, der von Gott berufen wird, auf so eine ganz fantastische Art und Weise, mit diesem brennenden Busch, und der dann mit Gott unterwegs ist und den Riesenauftrag erhält, für mein Volk raus und führst in das verheißene Land. Und Mose tut das auch und erlebt Gott als einziger aus dem Volk in dieser Unmittelbarkeit. Und das zieht sich durchs Alte Testament ein bisschen durch. Wir haben da die Könige, wir haben die Priester, wir haben die Propheten. Immer wieder einzelne Personen, die Gott also so nahbar erleben. Und ich möchte mit euch ein paar Bilder anschauen. Ich habe es ja gerade angesprochen. Wir haben im Alten Testament zum Beispiel die Priester. Wenn wir uns ein Bild anschauen von, erstes Bild bitte, einmal anklicken. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild vom Tempel, der ähnlich aufgebaut war wie die Stiftshütte. Das müsste der zweite Tempel gewesen sein, also nicht der salomonische Tempel, sondern der zweite Tempel. Und da können wir sehen, wie der aufgebaut war. Wir haben hier einmal dieser weiße Bereich hier vorne, das ist der Vorhof. Und dieser Vorhof, da wurden die Brandopfer dargebracht. An den Vorhof, da konnte Max Mustermann auch mit rein. Es gab rituelle Waschungen, man musste sich reinmachen, dann konnte man da rein. Bitte? Das ist nicht barrierefrei, nein, das stimmt. Dann haben wir diesen blau markierten Bereich, das ist das Heiligtum. Und im Heiligtum finden wir den Leuchter, den Tisch mit den Schaubroten und den Räucheraltar, also wo Weihrauch aufsteigt. Und dann haben wir den roten Bereich. Und der rote Bereich ist das Allerheiligste. Und so haben wir hier drei Stufen. Kannst du bitte noch mal auf das dritte Bild gehen? Dann das andere. Ja, genau, dann das. Hier sehen wir noch mal so eine Nachbildung. Da haben wir hier vor diesem Vorhang, der hier dargestellt ist, da davor wäre der Vorhof, wo geopfert wird. Das hier ist das Heiligtum. Da haben wir den Räucheraltar, wir haben den Leuchter und wir haben den Schaubrottisch. Und dahinter, wieder abgetrennt durch einen Vorhang, haben wir das Allerheiligste, in dem sich die Bundeslade befand. Gott gesagt hat, und ich werde dazwischen ruhen, zwischen diesen Cherubim, die halten. Was wir sehen können ist, es gibt eine Trennung. Es gibt eine ganz klare Trennung, nämlich zwei Vorhänge, die diesen Bereich einteilen. Wir haben einmal, kannst du das erste Bild nochmal bitte anzeigen? Wir haben einmal den Vorraum, zu dem das Volk Zutritt hatte, und dann kommt ein Vorhang. Und in den Vorhang dürfen die Priester eintreten, nach bestimmten rituellen Reinigungen. Und diejenigen, die zum Priestergeschlecht gehörten, hatten sowieso recht hohe Auflagen, wie sie sich reinigen mussten, wie sie leben mussten, um in diesen heiligen Raum treten zu können. Und dann haben wir das Allerheiligste, das Allerheiligste, in das nur der Hohepriester eintreten konnte. Jetzt bitte einmal das Bild mit dem Hohepriester anzeigen. Hier seht ihr einmal die Sachen, die eben da rumstanden. Das hier ist ein Brandopferaltar. Dann haben wir da was zur Reinigung. Wir haben das Räucherwerk-Dings. Mann. Den Leuchter, den Tisch mit den Schaubroten und die Bundeslade oben. Und jetzt haben wir hier das Bild eines Priesters, der ins Heiligtum durfte. Und wir haben hier da die Abbildung eines Hohepriesters, der ins Allerheiligste durfte. Und was wir hier auf seiner Brust sehen, das sind 12 Steine, verschiedenfarbige Steine, die die 12 Stämme Israels darstellen. Und das bedeutet, der Hohepriester, der in das Allerheiligste treten darf, der in unmittelbar in Gottes Gegenwart treten darf, er ist derjenige, der mit diesem Brustschmuck das Volk vertritt. Und symbolisch dafür trägt er es auf seiner Brust und vor seiner Brust. Und nur er allein darf diesen Raum betreten. Und mir wird, wenn ich mir das anschaue, wenn ich darüber nachdenke, wird mir so sehr bewusst, wie klar die Trennung da ist. Und wie sehr wir A, vor Gott nicht bestehen können, wie sehr die Menschen vor Gott nicht bestehen können, so dass das Heilige sich abtrennen muss, so dass das Heilige einen Rahmen für sich allein hat und dass das Profane vom Heiligen ferngehalten wird. Und der Vorhang oder die Vorhänge in diesem Fall symbolisieren das ganz, ganz klar. Das Profane, ich sag's mal, das Alltägliche, es muss ja gar nicht unrein sein, denn es ist automatisch unrein, wenn es nicht heilig ist, besteht nicht. Es muss erst gereinigt werden, um sich herantasten zu können. Es muss erst gereinigt werden. Und das finde ich total, ja, es gibt mir einfach mega zu denken. Die Vorhänge trennen Heiliges und Profanes. Heiliges muss abgeschirmt sein. Und wir können vor Gott nicht bestehen. So, dann könnte man sagen, Ende der Geschichte. Bisschen traurig. Schade. Und dann, und das ist das Spannende, dann kommt Jesus ins Spiel. Und ihr erinnert euch an Karfreitag. Jesus hängt am Kreuz und der Himmel verdunkelt sich. Und er gibt sein Leben hin für uns. Und er stirbt ungefähr zu der Zeit, zu der sonst die Lämmer geopfert werden im Vorraum auf dem Brandopferaltar. Und er stirbt und was geschieht? Der Vorhang reißt. Er reißt in zwei und diese Trennung fällt weg. Und das ist für mich der Moment, wo mir immer wieder bewusst wird, was Jesus getan hat. Er hat diese Trennung aufgehoben. Und jetzt, was bedeutet das denn faktisch? Weil Gott ist ja immer noch heilig. Und ich weiß, ich bin's nicht. Also nicht aus mir heraus. Aber dieses Aufreißen des Vorhangs, das zeigt mir, die Königsherrschaft Gottes ist nah. Das Reich Gottes ist nah. Und gleichzeitig ist das Reich Gottes, sein Herrschaftsbereich, nicht mehr territorial. Wie die Juden das ja lange gedacht haben. Ihr wisst, diese große Enttäuschung, dass Jesus kommt und sagt, das Königreich Gottes ist nicht von dieser Welt. Mist. Wir haben gehofft, da kommt jemand und räumt hier auf und befreit uns von den Römern und macht endlich mal hier Tabula Rasa mit allem. Und da ist diese große Enttäuschung, denn das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und es ist nicht mehr an einen Ort beschränkt. Es ist nicht mehr, seine Gegenwart ist nicht mehr auf diesen Ort beschränkt. Nämlich dieses Allerheiligste, wo nur eine Person Zutritt zu ihm hat. Und ich möchte eine Bibelstelle mit euch teilen, nämlich aus 2. Korinther 3. Wir lesen es einmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese es euch einmal vor, aber der Norbert zeigt euch den Text auch. Paulus schreibt, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen, bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke oder ein Vorhang, in manchen Übersetzungen, auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und Jörn hat es vorhin schon gesagt. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ich liebe diese Bibelstelle. Paulus nimmt Bezug darauf, dass Mose als einziger aus seinem Volk in Gottes Gegenwart treten konnte. Er stieg auf den Berg, um das Gesetz zu empfangen. Und als er wiederkam, da strahlte sein Gesicht so sehr, weil sich Gottes Herrlichkeit auf seinem Gesicht widerspiegelte. Und weil er gemerkt hat, dass die Israeliten davon so fasziniert waren, hat er sein Gesicht verhüllt. Jedes Mal also, wenn er runterkam, verhüllte er sein Gesicht. Und jedes Mal, wenn er wieder zu Gott eintrat, nahm er die Decke weg. So steht es in 2. Mose. Und Paulus nimmt hier Bezug darauf, dass Mose zwar in Gottes Herrlichkeit eintrat, dieser Glanz auf seinem Gesicht aber wieder verschwand. Das verging auch wieder. Auch da haben wir nämlich wieder diese Trennung von Heiligkeit und Profanem. Von Heiligkeit und ich nenne es mal Alltag. Von Heiligkeit oben auf dem Berg und dann bist du halt wieder bei der Mischpoke. Und die checken manchmal halt auch nichts. Ja?
Ich habe den Begriff erstens schon mal gehört. Kannst du mir erklären, was ist die Bundeslade genau?
Machen wir das nachher, damit ich meinen Fluss behalte. Danke. Ja, gerne. Also, kurz beschrieben, die Bundeslade ist eine Lade, also ein Gefäß mit zwei Griffen, auf denen zwei Cherubim-Engel dargestellt waren. Und das war im Allerheiligsten der Ort, auf dem Gott ruhte. Und in 2. Mose findest du die Beschreibung dazu, wie das Volk aufgefordert wurde, das zu erbauen. Genau. Gerne. Ich zeig dir nachher das Bild nochmal. Wo war ich gerade? Mann, die Chrissy ist nicht da und alle so, keine Ahnung. Danke sehr, auf Konrad ist auch Verlass, sehr gut. Also auch da haben wir wieder genau diese Trennung zwischen Heiligem und Alltag. Zwischen diesem entrückten Heiligen und dem, wo sich der Rest befand. Und Mose wusste, er wollte das Volk nicht enttäuschen, er verdeckte sein Gesicht, weil dieser Glanz wieder verschwand. Spannend. Und dann schreibt Paulus aber, dass wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Luther übersetzt es folgendermaßen, Luther 2017. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Ich finde das so cool, weil es nämlich zeigt zwei Dinge. Erstens, Der Vorhang ist zerrissen. Juhu! Der Vorhang ist zerrissen. Diese Trennung zwischen Heiligen und dem Rest wird aufgehoben. Und wir alle, nicht nur einer, sondern wir alle haben das Recht, in dieser Herrlichkeit zu stehen und die gleichzeitig wiederzuspiegeln. Und das macht nämlich den Unterschied aus. Erstens, nicht ich bin diejenige, die ankommt und sich reinigen muss und opfern muss, sondern Jesus hat das Opfer gebracht. Er hat sich zum Opfer für mich gemacht. Er ist derjenige, der nicht von mir erwartet, dass ich mich reinige, sondern der beschlossen hat, mich heilig zu machen. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt ja immer noch, Gott ist immer noch heilig und eigentlich könnten wir nicht vor ihm bestehen. Aber er hat dann beschlossen, wenn ihr vor mir nicht bestehen könnt, dann werdet ihr heilig. Und das macht einen massiven Unterschied. Und noch viel mehr, es ist nicht nur so, dass wir von ihm heilig gemacht werden, sondern dass seine Herrlichkeit auf uns strahlt und wir sie wiederum wiedergeben. Das Neue nämlich ist, dass früher im Alten Testament war es so, Unreinheit war ansteckend. So, warst du nicht heilig, warst du automatisch unrein. Jeder war irgendwie unrein, aber man konnte noch unreiner sein. Und das war ansteckend. Hattest du Kontakt zu jemandem, der bestimmte Krankheiten hatte, musstest du dich erst reinigen, um wieder als rein zu gelten. Unreinheit war ansteckend. Im Neuen Testament aber, durch Jesus und seinen neuen Bund, ist es so, dass das Heilige plötzlich ansteckend ist. Warum? Weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, weil das Reich Gottes in uns ist. Weil das Reich Gottes dort ist, wo wir zusammenkommen. Und zwar automatisch. Gehst du einkaufen, ist das Reich Gottes, weil Christus in dir ist. Weil der Geist in dir ist. Und ich finde das so faszinierend, dass Gott sich gedacht hat, ich will mich selbst in euch ausgießen. Paulus beschreibt es im Epheserbrief so, dass wir den ersten Anteil eines Erbes bekommen. Bei meiner Familie gibt's nichts zu erben. Tatsache. Zumindest nichts Monetäres. Aber meine Eltern haben so das eine oder andere Stück, wo ich denke, wird sich in meiner Wohnung auch gut machen. Jetzt war das so, dass vor einem halben Jahr oder keine Ahnung, vor einem Jahr, meine Mutter ankam und mir so einen braunen Sitzpuff mitgebracht hat, den ich schon seit Jahren toll finde. Und sie stellt ihn mir in meine Wohnung und sagt, ich gebe dir den schon mal, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, müsst ihr euch darüber nicht mehr streiten. Kluge Frau, das ist sie, meine Mutter ist sehr weise. Und ich habe mich darüber gefreut und es ist natürlich hinkt der Vergleich, aber ich habe schon von ihr ein Stückchen Erbe bekommen und darf hier und jetzt schon darüber verfügen und werde nicht vertröstet. Und so ist es mit Gott auch. Er hat uns nicht auf irgendein Jenseits vertröstet, sondern uns den ersten Anteil des Erbes schon gegeben. Der Heilige Geist, der in uns ist. Und das ist nämlich dieser grandiose Switch. Im Alten Testament diese Trennung von heilig und alle anderen unrein. Und im Neuen Testament, wo wir erleben, Jesus opfert sich selbst für uns. Der Vorhang zerreißt und wir werden heilig. Und wir werden zu Königen und wir werden zu Priestern. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind Heilige, wir sind Könige, wir sind Priester. Wir alle. Und damit haben wir alle Zugang zum Heiligsten und Zugang zum Allerheiligsten. Und da ist das Reich Gottes mitten unter uns. Jesus hat uns versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Das Allerheiligste ist mitten unter uns, wenn wir zusammenkommen. Und ich habe so drüber nachgedacht, als ich mir dieses Bild angeschaut habe vom Tempel, gesehen habe, da steht der Leuchter, da steht der Räucheraltar und da steht der Schaubrottisch, denke ich darüber nach, hey, was könnte das heute für uns bedeuten? Und mir fällt ein, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt aber auch, ihr seid das Licht der Welt. Und es heißt in der Bibel auch, dass unsere Anbetung ein Wohlgeruch ist, der aufsteigt. Da haben wir den Räucheraltar. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und gleichzeitig, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ich merke, hey, das Heilige ist, wenn wir hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Wow. Ich bin davon ziemlich geflasht. Mich berührt das sehr. Und mich berührt das so sehr, dass ich merke, das Reich Gottes ist richtig nahe. Ich kann es schon erahnen. Ich kann es so oft schon erahnen und schmecken und fühlen. Und ja, es gibt natürlich auch die Momente, wo ich es gar nicht erahne, denn solange wir auf dieser Welt sind und es noch Krieg gibt und Habgier und Mord und Totschlag um noch nicht geerbte Teppiche oder sonstiges, solange ist das Königreich nahe, aber noch nicht vollendet. Da sind wir dann bei schon und noch nicht, wie wir es in der Vignette nennen. Aber es ist schon nahe gekommen. Und wir können es schmecken und sehen. Und wir feiern heute ja auch das Abendmahl. Daran musste ich dann auch denken, an bei diesem Schaubrottisch, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dass er uns das wirklich so deutlich macht. Denn wenn wir zusammen Eucharistie feiern, Abendmahl feiern, dann verstoffwechseln wir das richtig. Und ich merke, manchmal dauert das, bis ich das, was ich lese, verstoffwechsle. Ich beschäftige mich seit Wochen mit diesem Text. Seit mehreren Wochen. Und es dauert ein bisschen, bis ich das verstoffwechsle. Und heute stehe ich hier und denke, ich nehme gleich das Abendmahl zu mir und möchte das verstoffwechseln, was Jesus getan hat. Und bekanntlich weiß man, Verdauung beginnt im Mund. Dinge gut zu kauen, auszusprechen. Es lohnt sich manchmal, Sachen aus der Bibel laut zu lesen, weil es plötzlich anders klingt, weil plötzlich Dinge klar werden. Ach Mensch, ich komm ins Schwärmen. Möchte ich ja gar nicht. Das war Teil 1 von Reich Gottes. Das war so ein bisschen die Voraussetzung und Theorie, nenne ich es mal. Und in 2 Wochen darf ich Teil 2 auch halten. Und dann kommen wir nämlich zu dem, also wie Jesus es gelehrt hat, und dann kommen wir, wie Jesus es gelebt hat. Dann wird es nämlich ein bisschen praktischer. Und ich überlege gerade, vielleicht machen wir das auch, dass wir dann hier ein bisschen miteinander üben. Könnten wir doch mal machen. Ja. Alle super begeistert. Wisst ihr, jetzt fällt mir die God-Story von letzter Woche wieder ein und ich möchte euch die ganz hoffnungsvoll mit auf den Weg geben. Letzte Woche, als ich hierher kam, hatte ich irre Migräne. Mir ging es richtig schlecht. Und Annette hatte für mich gebetet. In dem Moment hatte ich überhaupt nicht die Vision dafür, zu sagen, Christus in mir, der Heilige Geist in mir. Ich habe nur gedacht, aua. Und Annette hatte aber diesen Glauben für mich und hat einfach gesagt, ich bete jetzt für dich. Und tatsächlich, so, Kopfschmerzen weg. Und normalerweise geht das echt nur, wenn ich mich ins Dunkle lege. Es hilft nichts anderes. Und heute genauso. Ich hatte heute auch wieder diesen Migräneanfall. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und vom Bett aus gearbeitet. Und habe dann gedacht, nee, ich habe mich daran erinnert, was letzte Woche war. Und habe gesagt, nee, wenn ich mich mit dem Reich Gottes beschäftige, das nicht territorial ist, sondern das in mir ist, dann hat das jetzt hier nichts zu suchen. Und tatsächlich, es ist weggegangen. Schon und noch nicht. Und ihr merkt, das Thema begeistert mich. Es begeistert mich, da im Alten Testament einzutauchen und plötzlich wird's lebendig für mich. Plötzlich kann ich mehr damit anfangen. Es ist nicht mehr so fremd, sondern ich ich merke, da entsteht so eine Leidenschaft, tiefer einzutauchen, so eine Leidenschaft, mehr zu verstehen. Und was mich wirklich besonders berührt hat, war auch dieser Aspekt, da hinzuschauen und festzustellen, wir haben den Leuchter, wir haben den Räucheraltar und wir haben die Schaubrote. Und wir haben Jesus, der uns verändert. Jesus, der für uns sein Leben hingegeben hat. Jesus, der gebrochen wurde für uns. Und Jesus, den wir aufnehmen dürfen. Und Jesus, der in uns lebt, um unsere Leben zu verändern. Paulus schreibt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Manchmal fühlt sich das nicht nach Herrlichkeit an. Hinterher merke ich doch, das war herrlich. Aber diese Spanne zwischen Herrlichkeit und Herrlichkeit ist manchmal dieses Durchgedrücktwerden durch einen Mangel. Kennt ihr noch Mangeln? Okay, sonst machen wir auch noch einen Geschichtskurs hier. Und es berührt mich so sehr und ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du den Unterschied für uns machst, wo wir es nicht können. Ich danke dir dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast, Heilige zu sein, Könige zu sein, Priester zu sein und damit dir unmittelbar begegnen zu können, in deine Gegenwart eintauchen zu dürfen, dass es da keine Trennung mehr gibt. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir jetzt deine Gegenwart wirklich auch erfahren, wenn wir Brot und Wein, Traubensaft zu uns nehmen. Dass wir deine Gegenwart hier schmecken dürfen und verstoffwechseln dürfen.